lasst uns wachen und nüchtern sein. So kann man die Verse zusammenfassen im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die wir jetzt miteinander betrachten wollen. Wir haben heute Morgen gehört von dem Geheimnis der Entrückung. Und wir haben festgestellt, Zeit und Stunde weiß niemand. Und das werden wir auch hier nochmal vertieft hören und vor allem auch einiges über den Tag des Herrn. Das ist ja ein Zentralbegriff. Ich werde ein wenig dazu sagen, was das alles beinhalten kann. Und so lesen wir jetzt die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Erwerb des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Und gerade deshalb, weil wir nicht wissen, wann der Tag des Herrn ist. Wenn wir es nämlich genau wüssten, dann bestünde die Gefahr, dass man sagt, naja, der Herr kommt noch lange nicht, er kommt erst im Jahr so und so. Jetzt lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Diese Haltung des Menschen, der so oberflächlich dann ist. Aber gerade deshalb hat Gott es in seinem Vatergeheimnis verborgen, wann sein Sohn Jesus Christus wieder auf die Erde kommt, dass wir allezeit bereit sind. Das hilft unserem alten Menschen, nicht träge zu werden, sondern dass wir als geistlich erneuerter Mensch hellwach sind und nüchtern bleiben. Betrachten wir die Verse nacheinander. Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Hier stehen im Griechischen zwei unterschiedliche Begriffe, Chronoi und Kairoi. Chronos, wir kennen die Chronologie, die Zeitlehre, also wo Zeitentwicklungen geschichtlich aufgelistet werden. Wir kennen auch den Chronometer, den Zeitmesser, also die Uhr. Chronos, das ist praktisch der Zeitlauf, so wie in der Uhr die Zeit immer weiterläuft. Und in der Chronologie die Zeitlinie entfaltet wird, was alles so geschieht in der Geschichte, auch in der Heilsgeschichte. Während der andere Begriff ist Kairoi, Zeitpunkte, Singular Kairos, bestimmt schon gehört, jetzt ist der Kairos, wo du dich bekehren solltest. Jetzt ist der Zeitpunkt zur Umkehr. Also Zeitläufe und Zeitpunkte steht hier. Von diesen braucht man uns nicht zu schreiben. Wir sollen und können die Wiederkunft Jesu nicht berechnen. Wir wissen zwar, dass gewisse Zeichen der Zeit seinem Kommen vorausgehen, werden wir gleich noch davon hören, aber der genaue Zeitpunkt im Zeitlauf ist uns nicht offenbart. Das weiß allein Gott, der Herr. Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Allein über den Vers könnte man jetzt eine ganze Bibelwoche halten. Allein schon der Begriff Tag des Herrn beinhaltet so viel. Da gibt es viele Stellen im Alten und Neuen Testament, die darüber etwas sagen. Ich kann das jetzt hier nicht alles ausleuchten, was damit beinhaltet ist. Hebräisch heißt es Yom Yahweh, Griechisch Hemera tu Kyriou, der Tag des Herrn, der Tag Yahwehs, des einzig wahren Gottes. Es gibt hier eine Auflistung in der MacArthur Studienbibel bei der Stelle Joel 2. Da werden 19 ausdrückliche Erwähnungen des Tages des Herrn im Alten Testament aufgelistet und 4 ausdrückliche Erwähnungen des Tages des Herrn im Neuen Testament. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen. Also es kommt vor etwa in Obadja 15, in Joel 1, Joel 2, Joel 3, Amos 5, Jesaja 2, Jesaja 13, Zephania 1, Hesekiel 13, Hesekiel 30, Sahaja 14 und Maleachi 4. Und im Neuen Testament kommt der Tag des Herrn vor in Apostelgeschichte 2, Vers 20. Da wird Joel zitiert, Joel 2, der Tag des Herrn. Da werden kosmische Ereignisse geschehen, eure Jünglinge werden Visionen haben und so weiter. Ja, diese Stelle. Auch 1. Thessalonicher 5, 2, was wir gerade lesen. Dann auch 2. Thessalonicher 2, Vers 2, da wird er genannt, der Tag des Christus. Ich denke, das kann man nicht auseinanderreißen, das ist identisch. Christus ist ja der Herr, der Kyrios, also ist das auch sein Tag, der Tag des Herrn. Und 2. Petrus 3, Vers 10, wenn der Tag des Herrn kommt, werden die Elemente zergehen mit großem Krachen. Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde aufrichten. Also wir sehen, der Tag des Herrn, wenn wir jetzt alle die Stellen betrachten würden, würden wir erkennen, er umfasst historische Ereignisse, die schon geschehen sind, wo Gott sein Gericht geschickt hat über Israel und Juda in der Geschichte, als die Assyrer kamen, als die Babylonier kamen, als Gerichtsrute Gottes. Historische Ereignisse können Tag des Herrn genannt werden. Gott schickt sein Gericht, das ist der Tag des Herrn, wo er eingreift, sich offenbart, auch durch solche Gerichtsruten. Es kann aber auch eschatologisch sein, der Tag des Herrn in der Endzeit. Und da muss man aufpassen, es ist nicht nur ein Tag, sondern kann ein ganzer Zeitraum von Gerichtsentwicklungen umfasst werden. Allerdings kann es auch der allerletzte Tag sein, wo der Herr wiederkommt. Das ist dann der eigentliche Tag des Herrn, der Tag des Christus, der allerletzte Tag des Herrn. Aber vorher entfaltet sich das, was man als Tag des Herrn bezeichnet, in einem Zeitraum von Gerichtsereignissen, also die ganzen Siegelgerichte. Donnergerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte können auch insgesamt als Tag des Herrn bezeichnet werden. Dieser ganze Zeitraum der Gerichtsabläufe. Habt ihr das verstanden? Ganz wichtig, sonst kommt man zu falschen Auslegungen. Denkt man immer, es ist nur ein Tag, ganz wörtlich. Aber der Begriff Yom im Hebräischen, der kann wirklich einen 24-Stunden-Tag bezeichnen. Etwa beim Schöpfungsbericht, wo ja durch Abend und Morgen näher definiert wird. Und wenn der Abend und Morgen steht, ist es natürlich ein 24-Stunden-Tag. Ja, das nur nebenbei erwähnt. Es kann aber auch einen Zeitraum bezeichnen. Ne? Also es gibt da diese verschiedenen Deutungsebenen. Da, wo es nicht durch Abend und Morgen eingegrenzt ist, dann etwa. Ja, jetzt wieder zurück zu 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Warum wissen Sie so genau? Nun, weil es auch der Herr Jesus Ihnen schon erklärt hat. Das ist uns berichtet zum Beispiel in den bekannten Endzeitkapiteln Matthäus 24 und Matthäus 25 in der Ölberg- oder Endzeitrede unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das muss man unbedingt als Parallelstelle hier aufschlagen. Matthäus 24, 25, darüber habe ich schon oft gepredigt. Also das Kapitel, über das ich am meisten gepredigt habe, seit 1984, ich habe es nicht gezählt, das ist jetzt 40 Jahre ungefähr. Ja, das ist Matthäus 24 und ist auch immer wieder Quell und es erfüllt sich immer mehr vor unseren Augen. Ich möchte es deshalb hier nicht wiederholen, aber es ist so, dass ja hier auch gesagt wird, es werden Wehen sein. Es wird sich steigern wie vor einer Geburt. Wenn die Wehen immer häufiger und immer stärker kommen, dann ist die Geburt nahe. Und so auch die neue Welt Gottes, sein Reich, wird dann erscheinen, wenn die Wehen der Endzeit sich häufen, wenn es in immer schnellerer Abfolge kommt, sich immer mehr steigert, in diesen Gerichtsreihen etwa. Wir sehen ja, dass die Zornschalengerichte die allerschlimmsten sind, viel schlimmer als die Siegel- und Posaunengerichte. Die Donnergerichte werden nicht offenbart, aber Siegel und Posaunen und dann Zornschalen, das ist eine Steigerung, die wir beobachten können, wenn wir die Johannes-Offenbarung komplett lesen. Also nicht identisch, sondern die gehen auseinander hervor als Steigerungen, als ständige Wellen und Wehen, die immer höher gehen und immer intensiver werden. Und das sagt auch der Herr Jesus. Ja, es wird sein, wie wenn eine Frau ein Kind erwartet, die Wehen. Er sagt, das ist erst der Anfang der Wehen, wenn Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen, Kriege, Kriegsgeschrei, wenn all diese Dinge zunehmen und auch Christenverfolgung, falsche Propheten, Verrat, Gesetzlosigkeit, das Erkalten der Liebe, aber auch positiv die Verkündigung des Evangeliums für alle Nationen. Auch das und dann auch Feigenbaum Israel, der dann grünt als Zeichen, dass wir in die Letztzeit der Endzeit eingetreten sind. Wenn der Feigenbaum grünt und seine Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Das ist ein Symbol für die Landverheißung in Israel, der Feigenbaum. Und Israel ist seit 1948 wieder vollends in sein Land zurückgekehrt. Es gab vorher schon Einwanderungswellen, aber 1948, nach der Staatsgründung, ist der Staat eben wieder entstanden. Ja, nun, und dann heißt es in Kapitel 25, Matthäus Evangelium, genau über diesen Dieb in der Nacht, dieser Vergleich. Man darf jetzt natürlich das nicht so falsch verstehen, dass man sagt, der Herr Jesus ist ein Dieb. Das wäre ja blasphemisch, wenn man sowas behaupten würde. Aber der Vergleichspunkt in Bildworten und auch Gleichnissen ist, er kommt so überraschend, wie ein Dieb einbricht. Der meldet sich auch nicht an. Keiner weiß, wann der Dieb kommt. Und das ist der Vergleichspunkt, um zu verstehen, der Herr Jesus kommt so überraschend wie ein Dieb in der Nacht. Das Einzige, was wir vorher erkennen können, sind die Zeichen der Zeit. Aber wir wissen nicht den genauen Zeitpunkt. Ja. Genau. Die Zeichen sind uns gegeben als ungefähre Orientierung, aber wir haben keinen genauen Zeitpunkt. Hier steht nun noch etwas sehr Interessantes in Vers 3. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben, griechisch oletros, plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Friede und Sicherheit, griechisch eirene kai asphaleia. Friede und Sicherheit. Wo hören wir diesen Slogan heute ganz massiv? Nun, bei der sogenannten Weltgemeinschaft, der UNO, den Vereinten Nationen, bei der Europäischen Union, bei den anderen Staatenzusammenschlüssen, die es gibt. Und es ist ja auch verständlich. Wer wünscht sich nicht Frieden? Wer wünscht sich nicht Sicherheit, dass die Kriege aufhören, dass die Weltprobleme gelöst werden, dass die, ich sag mal vorsichtig, die sogenannte Klimakatastrophe, wenn es eine gibt, ist ja umstritten, gestoppt wird. Also, ich will da jetzt keine Stellung dazu nehmen. Also, wer wünscht sich nicht, dass das alles immer besser wird und dass die Umwelt bewahrt wird? Das ist ja alles verständlich. Aber es liegt daran, dass die Menschheit es sich hier auf diesem Planeten ewig sich einrichten möchte. Sie sind nicht mehr bereit zu sterben. Deshalb auch lebensverlängernde Maßnahmen ohne Ende, künstliche Intelligenz, Cyborgs, Verschmelzung, Mensch, Maschine, Gehirne werden irgendwo eingepflanzt in Computerprogramme, man lässt sich einfrieren und. Also die Menschen wollen hier auf der Erde ewig leben, weil sie keine himmlische Hoffnung mehr akzeptieren wollen oder entsprechend betrogen und falsch gelehrt worden sind. Und so versucht man sich hier auf der Erde so einzurichten, dass wir hier selber aus eigener Kraft ohne Jesus als den einzigen Weg das Weltfriedensreich errichten möchten. Und wie gesagt, verständlich, ich bin auch kein Freund des Krieges, ist ja ganz klar. Aber was übersieht man hier, liebe Geschwister? Man übersieht die Sünde im Menschen, das von Natur aus böse Herz, böse von Jugend auf, so heißt in 1. Mose 8. Wenn das Herz des Menschen gut wäre von Jugend auf, dann gäbe es keine Konflikte, weder in der Ehe, noch in der Familie, noch im Beruf, noch in der Schule und auch nicht zwischen Staaten. Dann wäre alles friedlich. Aber wir leben in einer gefallenen Schöpfung. 1. Mose 3. Die Menschen haben sich von Gott losgesagt. Sie wollen selber wie Gott sein. Sie wollen sich selber verwirklichen. Nicht mehr auf den Schöpfer hören, den Erlöser zur Seite schieben. Sich selber erlösen durch alle möglichen Rituale und Religionen. Und dann meinen sie, sie hätten Friede und Sicherheit. Aber wie heißt es beim Propheten Jesaja, Kapitel 48? Die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Es ist so. Und das müssen wir der Welt verkündigen. Kehrt um zu Jesus Christus. Er ist unser Friede, gemäß Epheserbrief Kapitel 2. Und wenn der Herr Jesus im Herzen wohnt, kann er uns die Kraft schenken, Frieden zu halten, Frieden zu haben mit Gott und auch Frieden zu halten miteinander. Ich weiß, auch Christen sind hier nicht perfekt. Wir brauchen immer wieder die Krafterneuerung und die Vergebung, wenn wir versagt haben. Aber an sich sollten wir die friedlichsten Menschen sein und Streit beenden, gegen Krieg auch uns einsetzen, aber so, dass Menschen umkehren zu Jesus Christus, zu dem wahren Friedefürsten. Das ist unsere Botschaft. Kehrt um zu Gott, kehrt um zum einzig wahren Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die wahre Friedensbotschaft in unserer Zeit. Seht ihr das auch so? Und das sollten wir vermehrt verkündigen. Deshalb gehen wir auf die Straßen und verkündigen das Evangelium von Jesus Christus. Aber die Menschen wollen heute Friede und Sicherheit ohne Gott machen, sogar gegen den einzig wahren Gott, indem sie sagen, es wird nur Friede sein, wenn alle Religionen zusammenkommen. Interreligiöser Dialog, große Ökumene der abrahamitischen Religionen und auch der anderen Religionen bis hin zu Atheisten, alles, ich sage es mal, in einen Topf und dann wird Friede sein. Nun, da denkt man nur innerweltlich. Man sagt, naja, wenn sich alle gegenseitig tolerieren, dann gibt es ja keinen Krieg. Das ist rein politisch innerweltlich gedacht. Aber wenn man es geistlich sieht, ist es genau das Gegenteil von Frieden. Warum? Weil es die Übertretung ist des ersten Gebotes Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und genau weil dieses Gebot heute massiv übertreten wird, ist kein Friede auf der Erde. Würde man das Gebot einhalten, würden alle Menschen den einzig wahren Gott verehren, dann bin ich überzeugt, dann sähe es auf dieser Erde besser, friedlicher aus. Martin Luther hat mal gesagt, wenn alle Menschen Christen wären, wirkliche Christen, nicht nur Namenschristen, dann bräuchten wir weder Polizei noch Armee. Ja. Ist aber leider nicht so. Im Gegenteil, wir haben sehr aggressive Atheisten und auch im Islam gibt es gewisse Strömungen mit Feuer und Schwert, Länder erobern und auch in anderen Religionen. Leider haben auch sogenannte Christen das auch gemacht, aber in meinen Augen keine echten Christen, die andere umbringen. Stichwort Kreuzzüge und so weiter, schwieriges Thema, ja. Aber da war auch Eroberung im Spiel, Machtpolitik, Geld. Ihr seht, es ist ein großes Thema hier, das möchte ich jetzt aber nicht weiter vertiefen. Jedenfalls der einzige Weg zum Frieden ist die Umkehr zu Jesus Christus. Und natürlich wollen wir beten für die Politiker, auch die, die noch keine Christen sind, dass sie trotzdem auch Weisheit haben. Wir können ihnen auch vom Wort Gottes hier immer wieder etwas zusprechen, wie sie sich eigentlich verhalten sollten. Denn wir müssen es ja an sie wissen, wenn wir die Bibel lesen. Das dürfen wir auch unseren Politikern weitersagen. Da haben wir auch einen Auftrag, auch wenn sie sich noch nicht zum Herrn hingewendet haben. Beten für die Politiker, auch wenn sie noch keine Christen sind, dass sie doch trotzdem Weisheit bekommen. Ja, und natürlich auch, dass sie umkehren zum Herrn. Wenn aber jetzt nun die Menschen sagen werden, Friede und Sicherheit, jetzt haben wir es endlich aus eigener Kraft erreicht, ohne Jesus als einzigen Weg, ohne den einzigen Messias. Wenn sie das behaupten und denken, wir haben es geschafft, eigene Anstrengung hier, die Muskeln spielen lassen, dieser Weltökumene, dieser Welteinheitsgesellschaft, Welteinheitswährung, Welteinheitsreligion, Welteinheitsstaat, Weltregierung. Das ist ja eigentlich das, was der Antichrist tun wird. Ja? Wenn sie das erreicht haben, dann wird aber das Verderben über sie kommen. Dann wird nämlich der Herr eingreifen, dann wird der Tag des Herrn erscheinen und Jesus Christus wird bei der Schlacht von Harmagedon, dem ganzen Spuk des menschlichen Titanismus und Gigantismus, ein Ende machen. Und es wird geschehen plötzlich und wie die Wehen eine schwangere Frau, da steht Gaster, also einen Bauch eigentlich, ja, erreichen. Und sie werden nicht entfliehen. Das Gericht Gottes wird über diese gottlosen Menschen kommen, die ohne den einzig wahren Gott in menschlichem Größenwahn die Welteinheitsgesellschaft installieren wollten. Die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Das ist ihre Tragik. Vers 5, jetzt geht's zu uns. Ich hoffe, wir alle gehören dazu, zu diesen. Hier steht Hyoi Photos, Söhne des Lichts. Natürlich kann man das auch auf die Schwestern beziehen. Es gibt hier diesen inklusives Maskulinum an manchen Stellen. Nicht an allen Stellen kann man beide Geschlechter hier inkludieren. Aber natürlich auch die Schwestern sind dann auch Töchter des Lichts. der Söhne, das steht hier stellvertretend. Denn alle bekehrten Christen gehören in das Licht des Herrn, sind in sein Licht gestellt, sind nicht mehr in der Finsternis dieser Welt. Und so steht in Vers 4, ihr aber, Brüder, und hier könnte man wirklich jetzt auch die Schwestern mit einschließen, ihr seid nicht in der Finsternis, griechisch Skotia, dass euch der Tag, also der Tag des Herrn, wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Das ist ein großes Thema ebenfalls hier, Licht und Finsternis. Nun, Gott ist Licht und wer zu ihm gehört, der sollte auch in seinem Licht wandeln und sein Licht ausstrahlen. Und das Licht des Herrn, wenn es im Herzen wohnt, das strahlt vor allem auch durch die Augen, wenn ein Mensch erlöst ist. Man sieht es auch im Gesicht, wie sich Menschen verändern. Wir haben jetzt wieder eine junge Frau erleben dürfen bei einer Evangelisation. Die war völlig in der Welt, Drogen, Cannabis, gepierst von vorne bis hinten, tätowieren und so weiter. Jetzt hat sie letzten Sonntag Zeugnis gegeben, sauber, strahlend, hat die ganzen Piercings weggemacht, hat sich anständig und sauber angezogen, die hat richtig geleuchtet. Ich habe gesagt, mit ihr hat Gott wirklich ein Wunder getan. Also sowas kann der Herr tun, ja? Er kann Menschen von innen nach außen verändern, dass man es auch außen sieht. Und ja, das ist einfach dieser Wechsel von Finsternis zum Licht. Ihr Zeugnis möchte ich die Tage mal hochladen auf meinem Kanal. Ihr könnt es dann selber anhören, wie sie wirklich in Drogen war und auch gewissen anderen Dingen, auch Esoterik. Also das hängt ja auch alles oft miteinander zusammen. Nein, wir sollen nicht mehr in dieser Finsternis sein und wir sollen im Licht des Herrn wandeln. Gott ist Licht und wir sollen unser Licht leuchten lassen, sagt der Herr in der Bergpredigt. Es ist aber nicht unser eigenes Licht. Wir sind nur Reflektoren des Lichtes Gottes. Da haben wir einen schönen Vergleich in der Schöpfung. Wisst ihr, was ich meine? Sonne und Mond. Der Mond hat kein eigenes Licht. Der spiegelt das Licht der Sonne wieder bei Nacht und beleuchtet die Erde hier auf der mondzugewandten Seite. Und das ist ein schönes Bild auch für uns. Wir selber sind, sagen wir, keine Leuchten, aber wenn wir im Licht des Herrn wandeln, dann leuchtet er durch uns. Und so müssen wir uns auch nicht abmühen. Ich muss jetzt Licht produzieren. Ich kann es gar nicht aus eigener Kraft. Ich muss jetzt Liebe produzieren. Oder bin ich schnell überfordert. Aber ich kann einfach beten, lieber Herr Jesus, du bist die Liebe, wirklich die echte Liebe, die sich für den anderen hingibt in Person. Und du wohnst in mir durch deinen Heiligen Geist. Strahle du durch mich, wirke durch mich. Schenke mir diese Freundlichkeit, die du schenken kannst. Auch zu Menschen, die mir unsympathisch sind, dass ich allen Menschen mit Liebe begegnen kann. Ja. Menschlich haben wir manchmal Sympathie, Antipathie, das kennt, denke ich, jeder von uns. Aber gerade da gilt es, Herr, hilf mir jetzt gerade bei diesen Menschen, dass ich da auch deine Liebe ausstrahle. Bei Freunden ist es ja einfach, aber wie ist das jetzt bei Feinden oder die einem übel wollen? Wir können den Kreislauf des Hasses und der Gewalt nur durchbrechen, wenn wir darauf mit Liebe, Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft antworten. Oh, wie oft habe ich das buchstabieren müssen im Leben. Ich habe viele, die mich hassen und verfolgen, weil ich habe ja viel über Sekten und Irrlehren informiert, auch innerevangelikale Fehlentwicklungen. Aber ich habe das nie getan aus Hass gegen Menschen, sondern immer aus Liebe, damit sie gerettet werden, damit sie zu Jesus als dem einzigen Weg finden, damit sie aus ihren Irrlehren herauskommen. Versteht ihr? Es hat gar nichts mit persönlicher Aversion zu tun, im Gegenteil. Es geht gerade darum, dass zum Beispiel die Zeugen Jehovas zum einzig lebendig wahren Gott finden, zu Gottes einzigem wahren Sohn Jesus Christus und nicht zu einem Engelwesen Michael und was sie da verehren. Oder die liberalen Theologen, dass sie die Bibel wirklich ernst nehmen. Oder die Moslems, dass sie Jesus als das für sie geopferte Lamm Gottes erkennen und Erlösung bekommen. Oder die Anthroposophen, ich habe auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben, damit Anthroposophen anfangen, die Bibel zu lesen und den echten Jesus Christus, keinen Sonnengeist, sondern den echten Jesus Christus erkennen und so weiter. Aber natürlich, die da drin gefangen sind, diesen Strömungen, die und nicht raus wollen, die hassen einen dann mehr oder weniger, weil man das aufdeckt und ihnen Spiegel vorhält und sagt, kehrt um von diesem Weg. Aber ich von meiner Seite möchte keine Feinde haben. Wenn sie mich als Feind sehen, dann kann ich trotzdem nur sie segnen und für sie beten. Und die Haltung sollten wir alle haben. Ich will mich jetzt hier nicht besser machen. Ich hoffe, ihr versteht es richtig, was ich sagen wollte. Es geht darum, dass wir Hass mit Liebe beantworten und nicht zurückschlagen mit den gleichen Waffen. Ganz wichtig. Natürlich genauso auch in der Familie. Das ist ja manchmal am schwierigsten, wenn nicht alle gläubig sind oder nicht alle den gleichen Weg gehen, dass man trotzdem Geduld hat, immer wieder betet, nicht anpredigt, sondern lieber vorlebt die Liebe des Herrn. Das sage ich immer, auch bei Ehepaaren, in Mischehen, gerade auch Frauen, die gläubig sind und der Mann nicht. Da heißt ja im Wort Gottes, gewinne deinen Mann, ich sage es jetzt frei, durch einen stillen Wandel in Liebe. Nicht, dass du ihm dauernd den Kopf wäschst, ja, sondern eher die Füße. Also nicht anpredigen von oben herab, sondern die Liebe Jesu vorlebst. Ja, wir sind und sollen sein Kinder des Lichts und des Tags. Nicht Nachtleben, sondern Tagaktivität. Also die Nachtwanderung gebe ich jetzt mal aus, ja, das hat nichts mit Nachtleben zu tun. Aber auch da können wir ein Licht sein, wenn wir nachts Menschen treffen. Aber wir sollen nicht am Nachtleben dieser Welt teilnehmen. Wir gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis. Da sind wir herausgerettet durch das Blut Jesu Christi. Und jetzt geht es weiter. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nun, schlafen wie die anderen, wer ist das? Die Menschen in der Welt, die schlafen. Die schlafen den Schlaf nicht der Gerechten, sondern der Verlorenen. Den Schlaf der Verlorenen. Wir haben heute am Tisch darüber geredet, welche Art von Tod es gibt. Es gibt den körperlichen Tod, physischen Tod, und es gibt aber auch den geistlichen Tod. Und das ist praktisch die ewige Verdammnis. Und die Menschen ohne Jesus Christus, die sind eigentlich lebendig tot. Die haben nicht das ewige Leben, das erfüllte Leben in sich. Die sind praktisch wie lebendige Leichname, die erst auferweckt werden müssen aus ihrem Todesschlaf. Durch das rettende Wort von Jesus Christus, das wir ihnen zusprechen dürfen, durch die Predigt oder durch das persönliche Gespräch von Mensch zu Mensch. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, hat den Auftrag, gib diese frohe Botschaft weiter, damit Menschen von ihrem Todesschlaf erwachen und lebendig werden für Zeit und Ewigkeit. Und wir selber, liebe Geschwister, wir sollen wachsam sein, und nüchtern. Was ist das Gegenteil von Nüchternheit? Naja, Unnüchternheit. Schwärmerei. Dass man hereinfällt auf falsche Propheten, falsche Christusse, falsche Apostel, auf Irrlehren, Sonderlehren der verschiedensten Art. Wir können jetzt nicht hier alle Sekten und Sonderlehren betrachten, aber viel wichtiger ist, dass wir das eine kennen, nämlich das Wort Gottes, die Bibel. Wenn wir das Original kennen, dann können wir das immer davor halten, wenn irgendeine Lehre auf uns zukommt und sagen, steht das so im Wort geschrieben oder haben sich das Menschen ausgedacht? Wir haben heute Morgen auch einige Beispiele gehört in der Andacht, wo ich denke, es steht nicht so im Wort geschrieben, wie es auch in christlichen Kreisen manches behauptet wird. Prüft alles und das Gute behaltet. Oder auch nur das, was richtig ist natürlich. Das ist das Gute. Was falsch ist, ist schlecht. Also die Bibel so gut kennen und immer wieder lesen, dass wir Sonderlehren, Irrlehren, Verführung, Unnüchternheit durchschauen können. In Petrusbriefen heißt es, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, dass er viele verschlingen könnte. Lasst euch nicht in schwarmgeistige Bewegungen hineinziehen, das ist eine besondere Gefahr. Ach, die Wunden Jesu reichen mir nicht aus, ich brauche noch Zeichen und Wunder, so denken manche. Ich will jetzt hier was sehen, ich brauche noch mehr Geistesfülle. Alles schön und gut, aber viele stürzen dann gerade ab, indem sie zu viel verlangen und sie nicht begnügen mit dem, was der Herr ihnen zugeteilt hat. Getreu dem Wort aus dem Buch der Sprüche, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Wunden Jesu genügen. Das Opfer am Kreuz auf Golgatha wäscht uns rein, gibt uns das ewige Leben durch die Auferstehung Jesu, werden wir mit hineingenommen in seine Auferstehung, werden wir im Himmelreich sein Und wir brauchen keine Zeichen- und Wundersucht. Schon die Pharisäer haben Zeichen und Wunder gesucht. Der Herr hat ihnen kein Zeichen gegeben, außer dem Zeichen des Jona. Das heißt, sein Tod am Kreuz, seine Grablegung und seine Auferstehung. Das ist das Allerwichtigste. Aber nicht irgendwie, dass da Mirakel veranstaltet werden, dass irgendeiner da jetzt schwebt oder sonst was. Das ist eine Taktik Satans durch Esoterik, Magie, Zauberei. Damit sollen wir nichts zu tun haben. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Lasst uns auch keine Schlaftablettenlehren vertreten, die uns einschläfern und die Wachsamkeit rauben. Zum Beispiel, jetzt wird es wieder sehr heikel, soll ich es nochmal sagen oder lieber nicht? Naja, es gibt ja diese sehr verbreiteten Lehren heute in christlichen Kreisen. Und fast überall, wo ich hinkomme, kommt diese Diskussion auf. Ich kann es nicht mehr hören. Seit über 40 Jahren muss man immer über diese gleichen Dinge diskutieren. Und manchmal denke ich, es ist ein Ablenkungsmanöver Satans, dass die Leute nicht in der Heiligung leben. Die diskutieren nur über irgendwelche Fragen, aber das eigene Leben, das sieht zum Teil katastrophal aus. Was sind das zum Beispiel für Lehren? Genau, was wir heute Morgen betrachtet haben. Wann ist jetzt die Entrückung? Die Bibel sagt doch Zeit und Stunde, weiß niemand. Wieso diskutiert man dann immer, wann das ist? Ne? Eigentlich ungehorsam, wenn man das so genau jetzt wissen möchte oder ausrechnen vielleicht sogar. Oder auch diese beliebte Diskussion, kann ein Christ sein Heil verlieren oder nicht? Du wirst da nie zum Ende kommen, weil es hängt immer davon ab, wen du als Christ definierst und wen nicht. Verstehst du? Die einen sagen immer, das war dann kein Christ, wenn er abfällt. Die anderen sagen, es war aber ein Christ, denn nur ein Christ kann abfallen, der andere kann nicht. Aber die Argumentation dreht sich immer im Kreis, kommst da nie weiter. Deshalb leb lieber in der Heiligung, folge dem Herrn nach. Oder, also das sind auch solche Dinge, ich will jetzt da nicht noch mehr bringen. Lasst uns nüchtern sein und in der Nachfolge des Herrn leben und nicht endlose Wortgefechte führen oder Schulgezänk oder über Stammbäume heißt auch manchmal, das führt alles nicht weiter. Ich bin schon der Meinung, dass wir um die Wahrheit ringen sollten, aber endlose Diskussion bringt nichts, da muss man irgendwann einen Punkt setzen. Ja, Vers 7, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Erstmal so weit. Also klar, da geht es nochmal um Schlaf, um Betrunkenheit. Das ist praktisch Unnüchternheit, dass man im Rauschzustand ist, sich irgendwie betäubt, aus der Realität verabschiedet. Eine große Gefahr heute auch bei den virtuellen Medien, dass man nur noch in der virtuellen Welt, nicht mehr in der wirklichen Welt zu Hause ist. Auch da muss man herauskommen und die Wirklichkeit sehen und da sein Leben führen und seine Arbeit treu tun, die Gottesdienste möglichst real besuchen, nicht nur virtuell oder online. Da könnte man vieles Aktuelles dazu sagen jetzt. Wir wollen nüchtern sein und jetzt kommen konkrete Beispiele, die uns helfen, nüchtern zu bleiben. Angetan mit dem Brustpanzer, Thorax, griechisch, ist ja auch der Brustkorb, ne? In dem Brustpanzer des Glaubens, Pistis, Glaube, Treue, und der Liebe, der Agape, dieser göttlich sich hingebenden Liebe. Und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Für Helm steht hier Perikephalaia, also das, was um den Kopf herum praktisch beschützend getragen wird, der Helm. Um auch unsere Gedankenwelt zu schützen vor den Einflüssen des Bösen. Also Brustpanzer des Glaubens, damit nicht die feurigen Pfeile des Feindes uns verletzen oder gar töten können, wird es mit dem Brustpanzer verglichen. Das haben ja früher die Ritter und die Kämpfer so getragen, um die Brust zu schützen, beim Lanzenstechen oder beim Schwertkampf oder auch vor Pfeilen, die Pfeile des Bösen. Aber das ist der Glaube und die Liebe, die hier praktisch im Herzen wohnen. Das Herz, das Personenzentrum des Menschen, soll geschützt werden. Da sind Glaube und Liebe verankert und die Hoffnung auf das Heil praktisch im Haupt, im Kopf. Das soll der Helm sein, der Hoffnung auf das Heil. Also wir haben hier wieder die paulinische Trias, kann man sagen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Wunderbar, wie das Wort Gottes harmonisch aufeinander aufgebaut ist, eingegeben von Gottes Geist. Jetzt können wir natürlich jetzt nicht es versäumen, die Parallelstelle da auch aufzuschlagen. Wisst ihr, welche das ist? Ja, genau, ihr seid gut. Epheser 6, da ist es noch ein bisschen ausführlicher. Ich will es jetzt aber nicht zu lange machen, aber einfach mal als Parallele noch hier. Ab Vers 13. Vorher wird hier noch geschrieben, die Waffenrüstung gegen die listigen Angriffe des Teufels. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Herrschaften in der Finsternis. Und dann heißt es ab Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze, deshalb steht ja noch mehr, deshalb wollte ich das noch lesen, die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, und jetzt geht's los, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Jesus selber ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit soll uns prägen. Das ist unser Gott. Und es kommt angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Hier war es der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, hier ist es die Gerechtigkeit, die aber ein Geschenk ist durch das Opfer Jesu am Kreuz. Wir bekommen die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung, geschenkt durch die Gnade Jesu, durch sein Opfer am Kreuz. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Also, dass wir hingehen und die frohe Botschaft weitersagen, der Errettung in Jesus Christus. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das ist jetzt hier der Glaube nicht als Brustpanzer, sondern mit einem Schild verglichen, aber das ist auch wieder auf Brusthöhe, nicht? Schild und Brustpanzer, doppelter Schutz, damit die feurigen Pfeile des Teufels uns nicht treffen können. Der Glaube soll festbleiben. Gewissheit des Glaubens sollen wir haben dürfen. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Der Helm des Heils, bei Thessalonicher heißt der Helm der Hoffnung auf das Heil, dass wir Heilsgewissheit haben dürfen. Wenn wir den Herrn angenommen haben, dürfen wir auch dankbar sein, dass das Heil uns geschenkt ist. Wir müssen nicht dauernd zweifeln und schwanken. Auch wenn die Möglichkeit besteht, es abfallen können in der Bibel, müssen wir nicht dauernd irgendwelche Zweifel haben, ob wir gerettet sind. Das wäre ja das andere Extrem, das wäre genauso falsch. Wir dürfen Heilsgewissheit haben, auf den Zuspruch des Herrn hin. Du bist versiegelt mit dem Geist Gottes, als du gläubig wurdest, Epheser 1, 13 und 14. Also nicht dauernd, bin ich jetzt gerettet, bin ich nicht gerettet. Es gibt solche Leute, die haben immer diese Fragen. Und da sage ich immer, verlass dich nicht auf deine Gefühle, sondern auf den Zuspruch des Wortes Gottes. Wichtiger seelsorgerlicher Rat. Aber bleibe auch im Herrn natürlich. Ja? Bleibet in mir, sagt der Herr immer wieder. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und wird brennen. Johannes 15, auch das ist die andere Seite. Aber das muss einem jetzt keine Angst machen, sondern es ist einfach eigentlich selbstverständlich, dass wir als echte Christen auch im Herrn bleiben wollen. Ja, wir wollen ja nicht das Wertvollste, was uns geschenkt ist, preisgeben. Ja, also der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem er zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Gebet und Wachsamkeit, auch in Epheser 6, haben wir das gehört. Ja, jetzt kommen wir zu den letzten drei Versen. Denn Gott hat uns nicht, also wieder in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Hier steht griechisch orgē, das heißt einfach Zorn. Schlachter übersetzt Zorngericht. Nun, da gibt es ja auch verschiedene Auslegungen. Wo sich alle einig sind, ist, dass ein echter Christ nicht in die ewige Verlorenheit geht, also diesen ewigen Zorn Gottes in der Hölle. Dazu hat Gott uns nicht bestimmt, sondern er hat uns herausgerufen, herausgerettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Die andere umstrittenere Frage ist, ob Gott uns vor allen Gerichten bewahren möchte, die etwa in der Offenbarung beschrieben sind, Siegelgerichte, Posaunengerichte, Donnergerichte, Zornschalengerichte. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das ist ja die Lehre der Vorentrückung, die sagt, wir kommen in gar keine Gerichte mehr hinein aus der Offenbarung. Da habe ich heute Morgen schon ausführlich darauf geantwortet, dass ich das so nicht sehen kann vom Wort her. Und dann die dritte Deutung, zu der ich dann auch tendiere eher, dass zum Zorngericht, dass da auch speziell die Zornschalen gemeint sein können, wo ja ausdrücklich vom Zorn Gottes die Rede ist. Das passt auch gut zur Entrückung während der Drangsal, dass dann die Entrückung in Offenbarung 11 ist, wo es dann heißt, dass jetzt die Zeit ist, wo die Heiligen ihren Lohn bekommen. Im Zusammenhang mit der siebten Posaune, also der spricht der letzten Posaune in 1. Korinther 15. Das könnt ihr gerne nachhören, wir haben es ja morgen noch aufgenommen, wer da noch Fragen hat. Jedenfalls einig sind wir uns, denke ich, alle, wir sind nicht zum Zorn bestimmt im Sinne des ewigen Verderbens. Das andere, da gibt es verschiedene Ansichten drüber. Sondern wir sind bestimmt, und da hat jetzt Schlachter nicht so gut übersetzt, es muss nicht heißen zum Besitz des Heils, sondern zum Erwerb des Heils. Da steht Periproiesis, das ist der Erwerb des Heils, dass wir das Heil erwerben durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir es erworben haben, besitzen wir es natürlich auch. Aber nicht wie eine Sache, sondern wie ein Geschenk. Ja, deshalb ist Erwerb bessere Übersetzung. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir nun wachen oder noch schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Bei Schlafen habe ich noch ergänzt, noch schlafen. Denn wir sollen ja nicht schlafen bleiben, sondern wach werden. Wenn wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen betrachten würden, dann sehen wir ja, weil es so lange gedauert hat, bis der Bräutigam kam, sprich bis Jesus wiederkommt, sind sie alle eingeschlafen. Aber der Unterschied ist, das will ich doch mal noch aufschlagen, in Matthäus 25, was war denn der Unterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen? In Vers 3 steht es ganz klar, Matthäus 25, Vers 3, die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Gar kein Öl. Ich habe immer gedacht, die haben kein Reserveöl gehabt. Das habe ich gerade heute nochmal gelesen. Ich habe gedacht, da steht ja bei Schlachterübersetzung, ich weiß nicht, wie es bei euch steht, kein Öl. Das ist ja sehr gefährlich. Die haben zwar Lampen gehabt, ja, zum Licht machen, aber ohne Öl brennen die ja nicht. Also heute, da gab es noch keinen Strom. Die haben Öllampen gehabt und die hatten kein Öl. Und Öl steht als Symbol für den Heiligen Geist. Ja, die haben sich zwar auch Christen genannt, aber die haben eigentlich überhaupt keinen Heiligen Geist in sich gehabt. Und ja, so nennen sich auch viele Christen, aber sie sind geistlos, nur fleischlich. Fleischliches Christsein oder wie man das dann nennt. Und deshalb, wir sollen wachsam sein. Auch wenn die Zeit lange dauert, bis der Herr kommt, trotzdem nüchtern bleiben und im Heiligen Geist wandeln. Auch wenn wir müde werden. Aber der Geist Gottes wohnt in uns, wenn wir diese geistliche Neugeburt gemäß Johannes 3 erfahren haben. Und deshalb steht noch Vers 11, gerade wenn man müde zu werden droht, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Gerade weil es so lange dauert, bis der Herr wiederkommt, die Zeit vielleicht manchem schon zu lang wird, brauchen wir immer wieder die gegenseitige Ermahnung. Wörtlich steht hier Paraklesis, das ist auch der Zuspruch, das Herbeirufen wörtlich. Du, ich rufe dich herbei, um dich wieder zu trösten, das bedeutet es eigentlich Paraklesis. Und er baut einander Oikodomeite, Oikos das Haus, baut euer geistliches Haus immer wieder gegenseitig auf in eurem Leben, dass er einander ja, Erbauliches mitteilt. Und deshalb ist auch wichtig, dass jeder auch eine gute, bibeltreue Gemeinde besucht, wo man sich einander erbaut, wo wir lebendige Steine sind. Wir haben ja am Wochenende Einweihung nach 6 Jahren Bauzeit in unserer Bibelgemeinde Pforzheim. Wir erwarten da einige 100 Besucher, sind auch sehr dankbar, dass wir es fertigstellen konnten. Wir haben für 300 bis 600 Menschen gebaut. Und als wir umgezogen sind, war es auch schon wieder gleich voll. Also das ist eine Gnade Gottes. Aber es geht einfach darum, dass das keine toten Steine sind, die da im Mauerwerk sind oder auch in der Gemeinde als Menschen, sondern dass jeder lebendig ist und einer den anderen erbaut. Da nützen die ganzen Menschenmassen gar nichts, wenn die alle tot sind. Nicht? Dann haben wir lauter Leichen im Haus, bildlich gesagt, Entschuldigung. Sondern wir sollen lebendige, brennende Christen sein für den Herrn, wo unser Herz brennt für Jesus. Dass wir einander ermahnen, trösten und einander auferbauen. Machen wir das auch in unseren Gemeinden, dass wir einander auferbauen oder kritisieren wir einander nur? Das ist nicht gut. Manchmal muss auch Ermahnung sein, aber dann in Liebe. Aber auch auferbauen. Ach, das hast du gut gesagt, hast du schön gesungen. Also jetzt nicht schmeicheln, sondern wirklich von Herzen und ehrlich. so, dass es wirklich erbaulich ist. Und noch ein Tipp ganz am Schluss. Wenn ihr jemanden schon kritisieren müsst, das muss ich auch manchmal und ich werde auch manchmal kritisiert, auch zu Recht, ja, dann ist es aber immer gut, wenn man erstmal was Positives auch sagt. Also zum Beispiel jetzt Predigt, ach, deine Predigt war gut, ich habe so viel mitnehmen dürfen, aber 2 Dinge waren doch nicht ganz richtig. Ja. Und dann darf man das auch sagen, dann kann man es auch eher annehmen. Ne. Als wenn man sagt, du hast ja nur Mist gesagt, das ist dann schlecht. Ne? Sag, nur Mist, habe ich gar nichts richtig gesagt. Ist ja auch nicht fair, stimmt auch nicht. Ist immer auch, oder fast immer auch etwas Gutes dabei. Ja, also ermahnt einander, ermahnen, korrigieren, aber erbauen. Es soll erbaulich sein, damit wir gestärkt werden im Glauben und bereit sind, wenn der Herr kommt. Lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn ihr wisst ja genau, der Tag des Herrn wird so kommen wie ein Dieb in der Nacht. Seid alle Zeit bereit. Amen. Amen. Möchte ich mit uns beten und bitten, dass er dazu euch erhebt. Lieber Heiland, Herr Jesus Christus, wir wissen aus deinem Wort, dass du wiederkommst und dass dein Tag nahe ist. Wir wissen aber nicht, wie nahe. So wollen wir alle Zeit bereit sein. Auch wenn wir müde werden, so bitten wir dich, dass du das Feuer deines Geistes in uns brennen lässt, dass wir auch äußerlich vielleicht müde, aber innerlich doch hell, wach und nüchtern bleiben, sodass wir gestärkt sind durch dein Wort, gestärkt auch durch die Gemeinschaft der Geschwister und so das Ziel erreichen, einmal bei dir zu sein in deiner Herrlichkeit. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.
Amen.